Heute in Tatort Wirbelsäule die Foramenstenose. Was ist das bitte? Wo liegt das Problem ganz genau? Und wie könnt ihr das wieder loswerden? Das klären wir in dieser Folge. Und am Ende bekommt ihr wie immer eine Übung, damit euer Rücken stark bleibt oder wieder stark wird. Wenn es komisch kribbelt in eurem Arm und ihr habt Nackenschmerzen oder Schulterschmerzen, dann könnte das eine Foramenstenose sein. In unserer Wirbelsäule läuft ja bekanntlich die Datenautobahn unseres Körpers, also jede Menge Nerven. An der Stelle, wo diese Nerven die Wirbelsäule verlassen und sich in die Körperteile verzweigen, da kann es Ärger geben. Denn wenn man Pech hat, wird das ohnehin schon kleine Loch, durch das die Nerven müssen, kleiner. Das ist bei viel mehr Menschen der Fall, als man so denkt. Wenn ihr Nackenschmerzen habt, dann sind geschätzt 20-40% von euch betroffen. Diese Erkrankung wird leider bei der Diagnose am häufigsten übersehen. Dabei kann man einiges dagegen tun. Besprechen wir jetzt, denn die Foramenstenose ist unser Übeltäter in dieser Folge.
Tatort Wirbelsäule. Der entspannte Podcast über den Rücken und seine Tücken. Mit dem Wirbelsäulenspezialisten Dr. Timo Koy und Christoph Flach.
Immer diese Bandscheiben. Also wo wir auch gehen und stehen in diesem Podcast, ne? Irgendwas ist immer mit der Bandscheibe. Jetzt auch wieder.
Ja, es tut mir leid, Christoph. Es ist, ja. Ist ein relativ entscheidender Bestandteil unserer Wirbelsäule.
Ist einfach so, ja. Ne? Dr. Timo Koy, ich sage hallo Timo.
Hallo Christoph.
Wir sind heute mal unterwegs und schauen uns das Neuroforamen genauer an. Es macht oft Ärger. Kann dieser Ärger irgendwo in der Wirbelsäule sein im Verlauf oder gibt es so bevorzugte Stellen, wo man damit Schwierigkeiten haben kann?
Ja, prinzipiell kann das überall sein, aber am häufigsten passiert es dann doch an der Hals- oder an der Lendenwirbelsäule.
Warum ist das so?
Weil an der Brustwirbelsäule die Rippen sind und die bilden ein stabiles Korsett und deswegen ist Bandscheibenverschleiß, also eine Höhenminderung der Bandscheibe, dort sehr selten. Und die ist wiederum, wie du gerade schon gesagt hast, Voraussetzung dafür, dass so ein Nervenaustrittsloch zu eng wird.
Jetzt gehen wir mit dem Zoom quasi mal ganz nah ran an dieses Neuroforamen. Ein Austrittsloch von Nerven aus der Wirbelsäule auf Höhe jeder Bandscheibe. Bandscheibe, Alarm, ja. Mhm. Auf Höhe jeder Bandscheibe tritt ein Nervenwurzelpaar aus. Ja. So, und was passiert da jetzt? Was ist das Problem?
Also, sag mal so, in der Mitte des Wirbelkanals liegt das Rückenmark. Und von dem Rückenmark gehen einzelne Nervenwurzeln aus, wie bei einem Baum. Also das ist das Wurzelwerk. Ja? Und diese Nervenwurzeln bilden später die Nerven, die in alle Regionen unseres Körpers ziehen. Arme, Beine, Bauch, überall hin. So, und um aus dem Rückenmark in die Peripherie zu gelangen, müssen sie irgendwie die Wirbelsäule verlassen. Das Rückenmark liegt ja in der Mitte des Wirbelkanals. Und da gibt es eben spezielle Austrittsstellen oder Austrittslöcher. Und das sind diese Foramina. Und diese Foramina werden gebildet von den beiden, also liegen zwischen den einzelnen Wirbeln auf Höhe der Bandscheiben, die ja zwischen den Wirbeln liegt. Und die Begrenzung ist Knochen des Wirbels drüber und des Wirbels drunter, nach oben und unten, nach vorne die Bandscheibe und nach hinten ein Wirbelgelenk, wenn man es genau sehen, wissen will. Ja.
Bevor wir das Problem genauer angucken, sag mir nochmal, wozu diese Nervenfasern da sind. Also die verzweigen sich, das habe ich verstanden, und gehen dann immer feiner verzweigt bis in die entlegensten Regionen des Körpers und transportieren was? Sind das Bewegungsimpulse oder ist das Fühlen oder was habe ich da?
Im Grunde genommen transportieren die alles. Also diese Nervenwurzeln, die bilden dann, also heute ist das Thema die Halswirbelsäule, also wenn wir jetzt mal sagen, an der Halswirbelsäule wird ein Knoten gebildet, neben der Wirbelsäule, wo diese Nervenfasern einstrahlen, diese Nervenwurzeln. Dieser Knoten nennt sich Plexus und in diesem Plexus werden auch noch hier und da zwischen den einzelnen Nervenwurzeln Faser ausgetauscht und dann bilden sich von dort die Nerven, die in die Peripherie ziehen. Zum Beispiel die drei Hauptnervenstämme, die in den Arm ziehen.
Ja. Okay, das heißt, abhängig von der Höhe in der Wirbelsäule, wo diese Nerven austreten oder Nervenstränge dann sind, ist auch eine bestimmte Region des Körpers betroffen.
Ganz genau. Also jede einzelne Nervenwurzel versorgt einen relativ typisches Areal. Da sind wir Menschen alle relativ, haben alle den gleichen Bauplan. Und man kann halt an dem Areal, in dem die Schmerzen entstehen, auch Rückschlüsse auf die betroffene Nervenwurzel ziehen.
Ach, dann weißt du schon, welcher Wirbel das sein könnte oder auf welcher Höhe, welcher Bandscheibe.
Ich habe zumindest einen hochgradigen Verdacht. Mhm. Und den muss man natürlich dann durch weitere bildgebende Maßnahmen überprüfen.
Da kommen wir gleich dazu. Lass mich erst nochmal auf diese Bandscheibe zurückkommen. Ich habe mich ja vorhin schon abfällig geäußert über diese Bandscheiben die ganze Zeit.
Völlig zu Unrecht übrigens.
Also ach, das ist, ja?
Also wir können alle froh sein, dass wir unsere Bandscheiben haben.
Ja sagen. Gut, solange sie funktionieren. Aber du hast ja schon gesagt, in diesem Fall ist jetzt auf einer Seite die Bandscheibe die Begrenzung. Und hat das auch damit zu tun, dass dann das Problem durch die Bandscheibe entsteht? Also was passiert, damit da diese Verengung sein kann?
Also im Laufe unseres Lebens trocknen die Bandscheiben aus. Ja, die Bandscheiben sind flüssigkeitsgefüllte Kissen zwischen unseren Wirbeln, die als Puffer wirken und die den Abstand zwischen zwei Wirbeln auch aufrechterhalten. Und wenn sie austrocknen, dann verlieren sie an Höhe und auch diese beiden benachbarten Wirbel nähern sich einander an. Und wenn man jetzt gerade noch vielleicht sich in Erinnerung ruft, was ich gerade gesagt habe, dass drei Begrenzungen dieses sogenannten Nervenaustrittsloch durch die Wirbel und die Bandscheibe gebildet werden, dann erklärt das, dass zwei Wirbel, die sich einander annähern und eine Bandscheibe, die ja dann auch irgendwo hin muss und sich vielleicht vorwölbt, dass die zusammen den Durchmesser dieses Nervenaustrittslochs verringern, wenn die Bandscheibe an Höhe verliert. Und genau das passiert halt bei den meisten dann auch im Laufe des Lebens.
Und dann gibt es Schmerzen bis hin zu Lähmungen. Was für Schmerzen sind das? Wie fühlt sich das an?
Also das sind Nervenschmerzen. Und Nervenschmerzen können, sagen wir mal, einen bunten Blumenstrauß von Beschwerden hervorrufen. Aber ihnen ist ja oft was Elektrifizierendes, was Kribbeliges gemein. Sie können sehr heftig und anfallsartig auftreten und zu einer Art Schockstarre, einer Immobilisierung des Nackens, einem Einschießen,
so ein, ja?
Man friert ein, man hat einfach unglaubliche Schmerzen und ist auch teilweise davon überwältigt, wie heftig die plötzlich übereinkommen. Es ist schon, glaube ich, für die Betroffenen und den Betroffenen ein sehr einschneidender Moment, wenn dieser Nervenschmerz zum ersten Mal so mit voller Wucht einschießt.
Jetzt werden wir uns hier in dieser Folge vor allem mit Schulter-Nackenschmerzen beschäftigen, also mit diesen obersten Wirbeln, die auch damit zu tun haben. Das heißt, dementsprechend wären das auch einschießende Schulter- und Nackenschmerzen in diesem Fall.
Ja, Schulter- und Nackenschmerzen und je nachdem, welche Bandscheibe betroffen ist, können die auch in den Arm ausstrahlen, bis runter zu den Fingern der Hand.
Mhm. Und das kommt plötzlich durch eine Bewegung oder was ist so der Auslöser?
Da gibt es alle möglichen Varianten. Es kann sein, dass sich diese Schmerzen über viele Tage, Wochen, Monate langsam aufbauen. Es kann aber auch zu einem Art anfallsartigen Schmerz kommen. Alles ist möglich.
Und es hat mich ja wirklich überrascht, 20-40% aller Menschen, die Nacken- und Schulterschmerzen haben, und da kenne ich viele, haben möglicherweise oder relativ sicher so eine Foramenstenose, aber das wird oft nicht entdeckt. Wie kommt denn das? Also ich meine, es gibt ja viele Menschen, die sich auf die Diagnose und Behandlung von allen möglichen Nerven, Wirbel, Bandscheiben, Leiden spezialisiert haben. Wieso wird das übersehen?
Naja, ich glaube, dass der Fokus ganz oft auf den Wirbelkanal gelegt wird, also da, wo das Rückenmark selbst durchzieht an der Halswirbelsäule. Und diese Nervenaustrittslöcher werden einfach in der Praxis, so meine Erfahrung, relativ stiefmütterlich betrachtet. Und entsprechend oft werden Erkrankungen, die diesen Abschnitt der Wirbelsäule betreffen, übersehen. Und das ist schade, weil das sind gut behandelbare Beschwerden.
Ja. An dieser Stelle wollen wir kurz innehalten und im Rahmen einer Schweigesekunde verweisen auf unsere Folge zur Spinalkanalstenose, wo es ja genau um diese Wirbelkanalschwierigkeiten geht.
Genau.
Ne? Und du sagst also, häufig ist diese Erkrankung, dieses Leiden im Vordergrund, dann sieht jemand, ach guck mal, der Spinalkanal ist überhaupt nicht eng, also kein Problem, gehen Sie mal weiter, stellen Sie sich nicht so an, tut aber trotzdem weh. Und dann könnte es eben das sein, die Foramenstenose. So, und wie entdeckt man die denn dann? Also ist das gleiche Röntgenbild, MRT, CT, man muss nur besser hingucken oder muss man nochmal anders suchen?
Es ist tatsächlich genau das. Man muss, also man sieht, diagnostiziert sie eigentlich im MRT und man muss halt genau hingucken. Das ist das ganze Geheimnis. Also sie ist im MRT sehr gut zu sehen. Aber man muss hingucken.
Und warum das dann oft nicht entdeckt wird, versehen wir hier einfach mit einem großen Fragezeichen.
So würde ich das handhaben, genau.
Okay. So, jetzt haben wir das also festgestellt. Hm. Du sagst also jetzt, schauen Sie mal hier, Sie haben eine Foramenstenose. Patientin, Patient sagt sich dankbar und erleichtert. Und
dann ja noch nicht.
Ja, also, zumindest erstmal dankbar. Ja. Und fragt natürlich jetzt, was machen wir denn da? Was machen wir denn da?
Genau. Ja, also sag mal so, wenn man, es ist ja wie immer in der Medizin, wenn wir einen umschriebenen Auslöser von Beschwerden haben, dann erleichtert das uns die Behandlung. Denn wenn wir diese Stelle sehr spezifisch behandeln können, dann haben wir auch größere Chancen, dem Patienten zu helfen. Wenn wir überhaupt erstmal rausfinden, dass die Schmerzen, die er da hat, dass das neuropathische Schmerzen sind, dass das Schmerzen Nervenschmerzen sind, die ihn plagen und nicht nur eine Verspannung oder eine Gelenkblockade, sondern es wirklich um Nervenschmerz handelt, ist schon viel gewonnen. Und wenn man dann auch noch weiß, auf welcher Höhe die Schmerzen entstehen, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten der Behandlung. Und je gezielter man die Ursache der Beschwerden auch behandeln kann, umso größer sind die Aussichten auf Erfolg.
Jetzt weiß ich schon und ihr wisst vielleicht auch schon, dass Timo ja, wo es immer nur geht, konservativ behandelt. Also keiner ist, der schnell das Skalpell zückt. Hm. Wie sieht denn die Behandlungsmöglichkeit bei so einem Problem aus? Ich habe jetzt also, oder du hast jetzt Foramenstenose diagnostiziert, du hast es auf dem bildgebenden Verfahren gesehen. Was spricht denn jetzt für eine konservative Behandlung ohne Operation? Und vielleicht sprechen wir später auch noch über die Operationsmöglichkeiten, aber gehen wir erstmal aufs Konservative. Was macht man da?
Also, ein Nervenschmerz, der ohne begleitende Lähmungserscheinungen, in diesem Fall dann in der Schulter oder im Arm oder in der Hand einhergeht, den kann man ja grundsätzlich erstmal konservativ behandeln. Das ist so der einzige Grund, die sogenannte Red Flag, also die rote Fahne, die man schwenken muss, wo man womöglich frühzeitig zu einem operativen Vorgehen geht. Aber das ist die Ausnahme und die meisten Betroffenen haben keine Lähmung. So, und alle, die betroffen sind und keine Lähmung hatten und noch keine spezifische Behandlung ihres Problems, und das ist, wie wir schon gesagt haben, leider die Mehrheit, die sollte man erst mal einer solchen spezifischen Behandlung zuführen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir sehr spezifisch behandeln können. Entweder wir operieren oder wir nehmen die Nadel, also die Spritze, und führen die an die betroffene Stelle heran, um dann dort Medikamente hinzubringen, die Beschwerden lindern.
Operieren tun wir ja noch nicht, also würden wir jetzt die Nadel nehmen.
Genau.
Und du weißt ja vorher schon, auf welche Höhe das Ganze ist.
Genau.
Und kannst dann mit Erfahrung einfach dorthin stechen oder geht das dann auch unter Beobachtung, Röntgen? Wie macht ihr das?
Ja, also Erfahrung hilft mir dann nur wenig, also zumindest mir. Ich brauche Kontrolle. Und also ich mache es unterm Computertomographen, ziele ich genau auf die Stelle, die Beschwerden aussucht. Das hat natürlich einen enormen Vorteil auch für den Patienten. Es ist viel sicherer, wenn derjenige, der die Spritze setzt, auch genau weiß, wohin er spritzt.
Also besser, das ist
liegt
das
ja auf der Hand.
In dem Bereich. Und da ist ein Schmerzmittel drin oder entzündungshemmendes oder was kommt da rein?
Sozusagen beides. Also da ist Cortison drin in der Regel und Lokalanästhetikum.
Das wiederum nehme ich als Laie an, beruhigt die Nerven,
ganz
durchbricht
genau
den Schmerz und dann hat man einmal Reset gedrückt sozusagen und es hält auch ein bisschen an.
Ja, ganz genau. Also immer so all die Menschen, es ist eine Verschleißerkrankung, die entsteht über viele Jahre eigentlich. Ja? Und irgendwann ist so ein kritischer Durchmesser vielleicht unterschritten und dann gab es eine blöde Verkettung von unglücklichen Umständen und eine falsche Bewegung und dann traten die Beschwerden auf. Und das Ziel der konservativen Behandlung ist, den Menschen wieder sozusagen auf Reset zu drücken, wie du sagst, und den Menschen wieder zurück in diese Situation zu bringen vor dem akuten Schmerzereignis, wo er ja auch mit seiner Foramenstenose ein relativ beschwerdearmes Leben geführt hat. Und da wollen wir wieder hin.
Was aber auch bedeutet, die Foramenstenose bleibt. Die ist dadurch ja nicht behoben. Das heißt, das ist eine Schmerztherapie im besten Sinne, die du da machst.
Das ist eine Schmerztherapie. Ich werde ja nicht müde zu sagen, dass Erkrankungen an der Wirbelsäule ja auch einen gewissen selbstheilenden Charakter haben. Also der Verschleiß der Bandscheibe führt irgendwann zu einer knöchernen Einsteifung. Also die Wirbelsäule versteift sich im Alter. Und sie hat auch, und das vollkommen zu Recht, den Zusatz segensreiche Versteifung. Also wenn ein Segment sich nicht mehr bewegt, dann kann zwar denn das Neuroforamen noch eng sein, aber es gibt keine beschwerdeauslösende Bewegung mehr. Weißt du, es gibt diesen unglücklichen Moment nicht mehr, von dem wir gerade gesprochen haben. Und in der Regel sind die Beschwerden in dem betreffenden Segment dann auch passé. Also immer auf die Selbstheilungskräfte der Wirbelsäule vertrauen, das ist ein ganz wichtiges Credo. Mit der Zeit wird vieles besser. Und natürlich gibt es die Fälle, wo die Beschwerden in relativ kurzer Zeit wieder auftreten oder in intolerabel kurzer Zeit. Wenn ich jetzt solche Beschwerden habe und die kommen alle 12 Monate wieder, was spricht dagegen, sich alle 12 Monate wieder so eine Spritze geben zu lassen, wenn man damit eine Operation vermeiden kann? Das ist, glaube ich, eine Rechnung, die man durchaus aufmachen kann. Wenn aber die Abstände sehr gering sind oder wir mit unserer Behandlung keinen Erfolg haben, dann hat man immer noch die Operation in der Hinterhand.
Und diese Länge, das sind nämlich jetzt schon deinen Worten, variiert. Also es ist nicht so, dass du dir sagen kannst, haben sie ein Jahr lang Ruhe, sondern das ist ganz unterschiedlich und hängt wovon ab?
Naja, also es gibt Erkrankungen, die wir mit dieser selben Injektionstechnik behandeln, wie den Bandscheibenvorfall. Der hat, das haben wir ja schon gelernt, also auch hier ein kleiner Hinweis auf die...
Da hatten wir eine prima Folge.
Ja, genau, ja. Auf die vorherige Folge. Aber also die haben einen selbstlimitierenden Verlauf. Die bilden sich von alleine wieder zurück. Bei der Vorrahmenstenose ist das nicht der Fall. Das ist ein Verschleißprozess, der ist über Jahre entstanden. Und der, also wenn man jetzt rein morphologisch, also vom Bildaspekt her, vom Aussehen dieses Neuroforams her sich das anschaut, dann wird das Foramen nicht weiter mit zunehmender Zeit. Es bleibt so im günstigsten Fall oder wird enger. Und entsprechend ist es durchaus möglich, dass nach einer gewissen Zeit und einer erneuten Verkettung von unglücklichen Umständen wieder Beschwerden auftreten. Entscheidend ist, wie lang ist die Zeit dazwischen, die beschwerdefrei. Es geht immer um Lebensqualität. Ne?
Was ich gerade ganz beeindruckend fand, ist, dass du ja eigentlich, wenn du jetzt diese schmerzlindernde Spritzen setzt, mit dem Körper zusammenarbeitest. Du sorgst dafür, dass die Schmerzen mal eine Zeit lang verschwinden. Der Körper wird segensreich versteifen mit der Zeit, wenn da was instabil ist. Und bestenfalls hast du an dem einen Seil gezogen, der Körper am anderen und ist gut.
Das ist eine sehr schöne Betrachtungsweise, ja.
Sehr unwissenschaftlich.
Sehr unwissenschaftlich, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass es immer so ist. Ja, also ja. Was kann daran falsch sein, mit dem Körper zusammenzuarbeiten? Ne? Das ist klingt gut. Ja. Ja.
Und trotzdem möchtest du ihn vielleicht auch aufschneiden. Und da kommen wir jetzt zur Operation. Also wenn das mit der konservativen Therapie nicht anschlägt, ihr habt es probiert, oder es gibt die Red Flag, die rote Flagge Lähmung. Ja. Oder massive Einschränkungen der Lebensqualität, das wäre wahrscheinlich ähnlich oder das Gleiche. Ja, was ist denn dann als Operation da möglich? Also wird dann das Loch vergrößert oder was macht ihr da?
Man kann das Loch auf zwei Arten vergrößern. Man kann es entweder mit Fräsen oder Stanzen erweitern. Oder das ist die direkte Erweiterung des Neuroforams. Oder man kann es indirekt erweitern, indem man den Abstand zwischen den beiden Wirbeln wieder erhöht. Und meistens kommt eine Kombination aus beidem zum Tragen.
Abstand zwischen den Wirbeln erhöhen hieße die Bandscheibe quasi vergrößern oder das, wo die Bandscheibe gewesen wäre.
Ganz genau.
Dann auffüllen oder wie darf ich mir
das vorstellen? Ja, also die Operation erfolgt in diesen Fällen von vorne, denn da ist ja die Bandscheibe. Es hat mehrere Vorteile, von vorne zu operieren am Hals. Denkt man gar nicht, wenn man sich vor Augen führt, was sich da alles im Hals so vorne rumräkelt, ja, an
Arterien, Luftröhre,
Speiseröhre, Schilddrüse und so weiter und so fort. Mhm. Aber diese ganzen Strukturen, die liegen da so fluffig in so lockerem Bindegewebe und können relativ leicht auseinander präpariert werden, ohne dass man jetzt eine Schere oder ein Skalpell anwenden muss. Das macht man mit zwei Tupfern, wenn man so will.
Du wirst ein bisschen einen Weg gebahnt, ja?
Ganz genau. Und dann ist man relativ rasch vorne auf der Wirbelsäule. Und hat dann, also es ist ein relativ atraumatischer Operationszugang. Also
wenig,
fließt kein Blut und man muss wenig kaputt machen oder wenig durchschneiden, außer der Haut. Und zweitens ist man dann vorne an der Wirbelsäule, wo ja die Bandscheibe auch liegt. Und hat einen zweiten entscheidenden Vorteil, das Rückenmark, das ja hinter der Wirbelsäule liegt, das kann man dann weitgehend außen vor lassen. Also da wollen wir ja so wenig wie möglich dran rummanipulieren und das liegt außerhalb unseres Operationsgebietes.
Ihr kommt von vorne, ich bin beeindruckt. Wo schneidet ihr dann?
Hängt natürlich von der Höhe ab, die wir haben, aber meistens sind es quer verlaufende Hautschnitte, die man so in die Hautlinien, also die Fältchen, die wir nun mal irgendwann alle haben, da hineinlegt. Ja.
Wir haben da keine Falten.
Du nicht, ich schon.
Okay. Also da wird geschnitten, dann geht ihr dort hinein. Und dann passiert was? Du hast gerade schon gesagt, ihr kombiniert das. Es ist möglich, das Loch ein bisschen zu vergrößern. Und es ist möglich, eben da, wo die Bandscheibe zu klein geworden ist oder verrutscht ist, den Abstand wiederherzustellen.
Ja, als erstes muss man die Bandscheibe entfernen.
Die muss raus.
Die muss raus. Das ist der Operationskorridor, den wir haben, um dann auch hinten um die Ecke sozusagen dieses Nervenaustrittsloch direkt zu erweitern.
Jetzt war die ja vermutlich im Eimer, also kann sie ruhig raus.
So ist es, genau. Also ich meine, was heißt im Eimer? Also alles im Körper ist irgendwie wichtig und irgendwie heilig. Also so betrachte ich das zumindest. Alles ist mit irgendeinem bestimmten Plan irgendwo hingebaut worden, der ja auch Sinn macht, sonst hätte er sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte der Evolution nicht durchgesetzt. Also das ist, die Bandscheibe ist schon wichtig. Wenn man operieren muss, dann ist das immer das kleinere Übel, oder sagen wir, dann ist es das kleinste Übel, ist nicht zu operieren. Da bin ich nach wie vor fest von überzeugt, aber manchmal geht es eben nicht anders. Und dann ist das kleinste Übel. Die Bandscheibe ist in der Tat schon verschlissen und der Bewegungsradius ist schon über die Jahre weniger geworden. Insofern vermisst man jetzt als Betroffener diese eine Bandscheibe zumindest nicht so besonders.
Zumal ihr wahrscheinlich was anderes da reinpackt.
Genau, da gibt es immer zwei Optionen. Also man erweitert dann von hinten sozusagen von vorne das Neuroforamen. Also man hat dann ja durch die Bandscheibe hindurch einen Zugang zum Nervenaustrittsloch und kann dort für Platz sorgen.
Mit einer Fräse, das habe ich schon gelernt. Eine sehr kleine Fräse wahrscheinlich.
Eine sehr kleine Diamantfräse, über die man eine gute Kontrolle hat und mit der man natürlich aber auch nicht direkt an den Nerv geht, sondern man lässt dann immer eine kleine Lamelle Knochen stehen, die man dann letztendlich dann händisch mit einer kleinen Stanze entfernt. Aber man muss diesem austretenden Nerv eben Platz verschaffen. Und dann kann man in dieses Bandscheibenfach einen Platzhalter setzen. Also das ist das, was die indirekte Dekompression aussetzt. Wo man den Abstand zwischen zwei Wirbeln wieder erhöht, indem man da was einsetzt.
Eine künstliche Bandscheibe sozusagen, oder ist das dann eine Versteifung?
Das ist in den meisten Fällen von Foramenstenosen eine Versteifung, was aber auch damit zusammenhängt, dass ja diese Bandscheibe, wie du gerade richtig gesagt hast, schon fortgeschritten verschlissen ist und in fortgeschritten verschlissene Segmente, die sich vorher schon kaum bewegt haben, dann ein bewegungserhaltendes Implantat hineinzupressen, macht meistens keinen Sinn. Also wenn man das macht, dann verknöchern viele dieser Bandscheibenprothesen. Wobei die Bandscheibenprothese ansonsten eine tolle Erfindung ist. Man kann mit ihr, sagen wir so, beim jüngeren Patienten, der vielleicht einen großen Bandscheibenvorfall hat, der operiert werden muss, bewegungserhaltend arbeiten. Also es ist eine tolle Sache. Hier bei der Foramenstenose kommt sie eher selten zum Einsatz. Da ist es dann meistens der Cage, also diese kleine aus Titan oder aus Kunststoff bestehender Platzhalter, über den diese beiden Wirbel dann mit der Zeit auch verknöchern werden. Der aber eben den Abstand der beiden Wirbel zueinander vergrößert und damit indirekt auch den Durchmesser des Nervenaustrittslochs vergrößert.
Ich muss nochmal zu dieser Fräse kommen. Ich habe jetzt ja verstanden, ihr fräst nicht direkt am Nerv, da bleibt dieser kleine Rest, den ihr dann in der Stanze rausnehmt. Diese Fräse, ist das ein bisschen so wie so ein Zahnarztinstrument? So ähnlich gebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
Das sind sehr schnelle Fräsen. Damit, durch dass sich schnell drehen, hat man auch viel Kontrolle. Würden sich langsam drehen und langsam fräsen, dann wäre das für die Kontrollierbarkeit dieses Fräsvorgangs von Nachteil.
Und das macht ihr mit der Hand oder muss das in einem Art Haltearm drin sein und wird dann elektrisch, elektronisch gesteuert?
Ja, klar, es wird elektrisch betrieben.
Ja.
Also ich kann ja mein Handgelenk nicht.
Das ist mir schon klar, vielen Dank. Ja. Aber mir geht es um die Bewegung mit diesem Ding, mit diesem Gerät. Also ja,
das liegt in meiner Hand, klar.
Tatsächlich.
In der Hand, ja.
Ja, wow.
Es wird gleichzeitig gespült, denn da entsteht Hitze und die ist, soll in der Nähe von Nerven, Knochen nicht zu hoch werden. Also es wird gleichzeitig gespült. Man muss die Spülflüssigkeit auch absaugen. Aber also ich verwende zum Beispiel eine Fräse, die beides macht, die fräst und gleichzeitig selber spült.
Mhm. Und die klingt wahrscheinlich so ähnlich wie ein Zahnarztbohrer nachher.
Schon, ja.
Ja, okay. So, jetzt haben wir also diese Operation hinter uns und haben diese Kombination gemacht. Es gibt jetzt diesen Platzhalter anstelle der Bandscheibe. Es gibt das vergrößerte Loch.
Ja.
Der Nerv, die Nervenwurzel kann wieder frei schwingen, tut sie nicht, ne? Frei sein. Doch,
die bewegt sich auch. Also
bewegt sich, will sich, ja, der Mensch bewegt sich ja, also muss sie sich mitbewegen. So, ihr macht alles wieder schön zu. Wie sind die Aussichten?
Ja, rosig, würde ich sagen. Ja. Also, wenn die Operation gelungen ist, dann ist der Nervenschmerz passé.
Ja. Und da gibt es sicher auch Erfahrungen, in wie vielen Fällen das super funktioniert.
Die gibt es und die Erfolgsquote von solchen Operationen, ich würde jetzt mal, also ich habe tatsächlich keine, ich habe zumindest jetzt keine Daten verfügbar für die Erfolgsquote von dieser Prozedur, die spezifisch für Neuroforamenstenosen durchgeführt, weil sie auch für Bandscheibenvorfälle und etc. zum Anwendung kommt. Aber ich würde die Erfolgsquote so bei 85% ungefähr ansiedeln.
Ja, das ist schon ziemlich gut für so eine blöde Sache, die man da hat. Ne?
Das Problem an der Wirbelsäule ist ja immer so, Erfolgsquote misst man ja immer an Zufriedenheit der Patienten im langfristigen Verlauf und an der Wirbelsäule muss man ja verstehen, dass selbst wenn das Problem in diesem operierten Bereich gelöst ist, dass die Wirbelsäule ja über viele Segmente, die sich bewegen, verfügt. Und gerade wenn man eine Verschleißerkrankung behandelt und ein Segment sozusagen repariert, sagen wir in Anführungsstrichen, dann sind da immer noch an der Halswirbelsäule 6 andere, die Beschwerden machen können. So, das heißt, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle kommen, wenn dann noch Beschwerden bestehen, die nicht aus dem operierten Segment, sondern treten dann irgendwann in benachbarten Segmenten auf.
Ist denn die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dann eine Vorrahmenstenose nochmal woanders entwickelt, wenn man schon eine hatte?
Das würde ich nicht sagen, aber die Vorrahmenstenose ist halt eine Verschleißerkrankung und wenn man in einem Segment Verschleiß hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man sie in den anderen Segmenten auch findet.
Mhm.
Aber man operiert natürlich nichts a priori. Ne? Also es wird immer nur der beschwerdeauslösende kleine Teil der Wirbelsäule operiert.
Die Foramenstenose, unser Thema in dieser Folge. Ich frage hier immer gerne so gegen Ende, haben wir was Wichtiges vergessen?
Einfach immer genau, also nein, haben wir nicht. Und wie gesagt, ach so, doch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob kommt das jetzt oder machen wir es noch später, aber es gibt ja eine, wenn man so einen anfallsartig auftretenden Schmerz hat, der einen so einfriert vor Schmerzen. Ja.
Gibt es einen Trick, ne?
Es gibt einen Trick, den
viele nicht. Ist das vielleicht unsere Übung jetzt schon oder ist das noch was anderes?
Deswegen war ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Aber
das darfst du entscheiden.
Es könnte unsere Übung sein. Ich finde das wichtig. Also,
gut, dann sage ich nur ganz schnell feierlich hiermit, es kommt immer am Ende ja eine kleine Übung, die man machen kann, um entweder vorzubeugen oder sich auch wirklich zu helfen. Und in diesem Fall bei der Vorrahmenstenose gibt es möglicherweise schnelle Hilfe durch eine Übung.
Ja, also die Beschwerden durch die Vorrahmenstenose werden in der Regel zunehmen oder treten häufig auf bei so Überkopfarbeiten, wo man den Kopf in den Nacken nimmt.
Und zum Beispiel Vögel zählen beruflich.
So, genau, also genau, ja. Wie heißt immer der Fachbegriff für einen Vogelkundler? Ich weiß,
Ornithologe.
Genau, beim Ornithologen, das ist eine klare eine Risikogruppe.
Ganz
ist
ja klar, logisch, ne? Ja, natürlich.
Aber
Meteorologen.
Ja, Astrologen, Astronomen, alle.
Ja, natürlich, Baumforscherinnen. Egal,
erzähl
mal von der Übung.
Also beim Kopf in den Nacken nehmen treten die Beschwerden auf. Beim Kopf in den Nacken nehmen und zu der Beschwerde führenden Seite nehmen, drehen, da nehmen die Beschwerden zu. Jeder, der Schulter-Nackenschmerzen hat und rausfinden will, ob er eine Vorrahmenstenose hat, der kann das mal versuchen. Wenn er den Kopf nach hinten nimmt und zu der beschwerlichen Seite dreht und die Beschwerden werden dann schlimmer, dann ist das ein Hinweis darauf, dass eine solche Vorrahmenstenose vorliegen könnte.
Aber entsprechend, vorsichtig machen, ne?
Ja, ja, immer vorsichtig. Und entsprechend ist die gegenteilige Kopfhaltung erleichternd. Also den Kopf nach vorne nehmen und zur Gegenseite neigen oder drehen. Also das Neuroforamen auf der betroffenen Seite aufdehnen, aufmachen. Das hilft dann. Und das ist ja, wenn einen der Schmerz so überkommt und man ist so wie eingefroren und denkt sich, um Gottes Willen, das tut alles so weh, was soll ich nur tun? Dann, dann will man in der Regel sich gar nicht bewegen und denkt, das wäre so die, der Weisheit, das Weiseste, was man in dem Moment machen könnte. Aber tatsächlich den Kopf zur Gegenseite des Schmerzens neigen und so ein bisschen nach vorne nehmen, das sollte Erleichterung verschaffen. Und es ist immer gut, wenn man einen Weg aus dem Schmerz hinaus findet. Ne? Das tut immer gut.
Aber der Weg darf dann trotzdem zum Arzt oder zur Ärztin führen, ne? Wenn man das als Symptome hat.
Ja, gut.
Wenn es zunimmt, immer häufiger ist, ist ja gut, wenn man so eine Übung hat, aber das entbindet ja dann nicht von der wahrscheinlich sehr sinnvollen Konsultation eines Arztes, einer Ärztin.
Da würde ich unbedingt zu raten, aber das hilft halt im Akutfall, wenn gerade kein Arzt zur Stelle ist, ist das natürlich eine segensreiche Sache. Ne? Also stell dir vor, du steigst das Matterhorn und
ja, plötzlich
auf halber Strecke passiert's. Ja, ne?
Dann beim Vögelzählen oder bei der Baumkunde.
So, ganz genau.
Beim Betrachten des Sternenhimmels. Wir haben viel gelernt in dieser Folge. Dr. Tim McCoy, ich sage Dankeschön.
Ich habe zu danken.
War wieder sehr spannend. Ja. Und wir haben noch viel vor. Es gibt noch mehr Folgen. Wir produzieren auch immer mal nach.
Klar.
Wir freuen uns, wenn ihr auch dort drüben mal reinhört. Bis dahin.
Bis dahin. Alles Gute.
Tatort Wirbelsäule.
Dieser Podcast ist zur Information und Unterhaltung gedacht. Er ersetzt nicht den Besuch bei der Ärztin oder beim Arzt. Wir wünschen gute Besserung.